Kido, Gespräch in der Oase, eine Sendung von Radio Orange 94.0 aus Wien. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Guido, eine Sendung von Radio Orange aus Wien. Am Mikrofon Simon Hinault
und Uli Weiß.
Uli Weiß, wir sind leider heute im Studio. Warum, Uli?
Na, die Idee von Guido war, dass wir Live-Gespräche aus unserer Kretzel-Oase haben und dass wir auch medienpolitische Diskussionen im öffentlichen Raum haben. Unsere Beobachtung ist, über Medien wird sehr selten inhaltlich diskutiert, außer über Meinungen, und wir wollten einen öffentlichen Raum schaffen, wo wir über Medienpolitik diskutieren.
Ja, heute im Studio haben wir das große Thema.
Ja, das große Thema ist eigentlich Medienförderungspolitik, und da haben wir einen Gast, der einen, finden wir, sehr wichtigen Artikel geschrieben hat, nämlich Michael Sundinger. Hallo und danke, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Michael Sundinger ist Redakteur bei Kobuk. Wir hätten auch Helge Farnberger, der Gründer von Kobuk, aber er ist noch nicht da. Was wir machen werden, ist, dass wir einfach mit Michael ein bisschen beginnen werden. Michael, wer bist du überhaupt?
Also mein Name ist Michael Sundinger. Ich bin noch Student, studiere im Master Journalismus und Neue Medien an der FH Wien, der WKW. Und dort haben wir im letzten Semester ein Programm absolviert, in dem wir eben mit Kobuk gemeinsam unter anderem Recherchen gemacht haben, und mein Thema damals war eben, mir genauer anzuschauen, was ist passiert mit den Geldern aus der Förderung zur digitalen Transformation, und so ist es zu dieser Arbeit dann gekommen.
Ja, digitale Transformation, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei uns, oder Uli? Hören wir zumindest ein Stück Musik und dann können wir zurück auf unser Thema kommen. Ja, also ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Radio Orange aus Wien. Jetzt Guido aus dem Live-Studio am Mikrofon Simon Hinault.
Und Uli Weiß.
Uli Weiß. Und wir machen heute eigentlich das Thema, das uns beschäftigt, Uli.
Ja, es geht um den digitalen Transformationsfonds. Und zwar vielleicht auch für alle unsere Hörenden, der digitale Transformationsfonds über die RTR, also die Regulationsbehörde, um privates Fernsehen und Rundfunk auch in Österreich neben den Öffentlich-Rechtlichen zu finanzieren, zu regeln, transparent zu machen. Der Transformationsfonds wurde ursprünglich geschaffen, um der Print-Medienszene den Umstieg ins Digitalzeitalter ein bisschen zu erleichtern. Das ist das eine. Das zweite ist, der digitale Transformationsfonds wurde aus den Geldern der sogenannten Google-Steuer bestellt. Die sogenannte Google-Steuer Steuer, ich weiß es jetzt nicht exakt auswendig, es geht sozusagen um die Besteuerung von Werbung von großen Plattformen, wie zum Beispiel Google oder eben auch andere große soziale Medien, die eben Werbung schalten. Dort wird die Werbung in dem Land, wo sie geschalten wird, auch versteuert. Also das war der Versuch, Plattformen zu einer Steuer in den Ländern, wo sie Werbung schalten, anzuhalten. Das hat Österreich gemacht und hat sozusagen an die 23 Millionen Euro innerhalb eines Jahres durch diese Steuer gesammelt. Das war der Pool, um eben diese Transformationsfonds zu füllen. Also eben auch keine neuen Steuern mehr, hat es ja geheißen in der letzten Bundesregierung. Und diese Transformationsfonds wurde durch diese neuen Einnahmen gefüllt. 2 Jahre eigentlich gesammelt, weil dieser erste Durchlauf innerhalb der EU auch gar nicht genehmigt wurde. Und so haben sich in einem Jahr die 50 Millionen Euro angesammelt. Und um diesen großen Betrag ging es in der ersten Tranche des Transformationsfonds 2022. So viel als Vorgeschichte.
So viel Geld.
Es war viel Geld. Und lieber Michael Sundinger, du hast einen sehr detailreichen und sehr spannenden Artikel geschrieben mit dem Titel »Was wurde eigentlich aus der Förderung zur digitalen Transformation?« Magst du beschreiben, was war dein Erkenntnisinteresse, was wolltest du herausfinden und was sind die Ergebnisse?
Ja, genau. Also mein Ziel war eben, mir anzuschauen, beziehungsweise ich habe ursprünglich einfach grundsätzlich Interesse an diesem ganzen Thema, wie finanzieren sich Medien, wie ist der ökonomische ganze Background zur Medienlandschaft in Österreich, weil die österreichische Medienlandschaft hat ja so ihre eigenen Spezifika, wo sie anders ist als in anderen Ländern und gerade diese Symbiose Medien und Politik bei uns hat ja so ihre Eigenheiten. Und es gab eben schon einen Artikel auf Kobuk, der, glaube ich, grob ungefähr ein halbes Jahr vorher veröffentlicht wurde, wo versucht wurde nachzuvollziehen, wer eigentlich wie viel Geld bekommt, auch im Kontext Inseraten und alles Mögliche. Und das war schon wahnsinnig schwierig und ich habe das spannend gefunden, dass das so intransparent ist. Und die Idee ist dann gemeinsam eben in der Redaktionssitzung entstanden, dass man sich konkret diese Förderung genauer anschaut. Unter anderem auch deshalb, weil das ja, wurde ja schon vor längerer Zeit beschlossen und als sie das erste Mal vergeben wurde, haben ja da einige Anträge bzw. deren Titel schon für Aufsehen gesorgt. Relativ hochwirkende Summen, 300.000 Euro für Newsletter, 500.000 für Websites und ähnliche Sachen. Und da haben wir dann gesagt, das könnte sich lohnen, dass man da mal genauer hinschaut.
Ja, lieber Michael, wie funktioniert konkret so eine Arbeit in der Redaktion?
Also der erste Schritt, würde ich einmal sagen, ist die Themenfindung, dass man das eben gemeinsam durchdiskutiert, schaut, okay, von welcher Seite gehen wir ein Thema an, welcher Aspekt ist besonders interessant, was könnte unsere Leserinnen und Leser interessieren. Da war es für mich auch besonders hilfreich, weil das Ganze war ja, wie bereits vorher schon erwähnt, eine Lehrveranstaltung im Rahmen der Fachhochschule, da von Kobuk auch noch Input zu kriegen, wie man es richtig angeht, wie man das Thema richtig schärft. Und dann überlegt man sich eben, okay, was können wir zuerst einmal von außen nachvollziehen? Und dann, okay, jetzt haben wir quasi von außen geschaut, was gibt's und dann welche Fragen sind offen und an wen können wir die richten? Wie können wir noch tiefer reinschauen?
Ja. Ja. Darf ich auch vielleicht nachfragen? Du hast vorher gesagt, es ist sehr auffällig gleich gewesen, wie intransparent dieser Transformationsfonds von außen ausschaut. Kannst du beschreiben, was ist diese Intransparenz? Was hat euch besonders irritiert oder neugierig gemacht?
Naja, also wie gesagt, der erste Schritt in unserer Recherche war, uns einmal anzuschauen, was können wir von außen sehen. Und dann fangen wir an mit dem Gesetz zur Förderung. Und im Gesetz steht die RTR, also die hast du ja schon erklärt, die Behörde, die für die Vergabe der Förderung zuständig ist, hat ihre Förderentscheidungen in geeigneter Art und Weise zu veröffentlichen. Wenn man das jetzt liest, ich weiß nicht, was in euren Köpfen wäre, wie könnte das ausschauen in geeigneter Art und Weise, stelle ich mir vor, da könnte man grob aufschlüsseln, wer bekommt was, wofür. Ja, das, so. Und dann haben wir auf die Webseite der RTR geschaut, dort kann man sich ein Excel-File runterladen, hat auch jeder Zugang dazu und wenn man da drauf schaut, dann sieht man das Medienhaus, den Verlag, eine Summe und so einen groben Titel. Und diese groben Titel, da kann ich vielleicht auch schon vorgreifen. Ich habe im Laufe der Recherche dann rausgefunden, dass die fördernehmenden Stellen gar nicht wussten, dass dieser Titel veröffentlicht wird. Und also das war offenbar schon da suboptimal geregelt und diese Titel waren entsprechend dann so kryptisch gewählt oder haben für mich halt sehr oft nichts darüber kommuniziert, was hinter diesen Projekten stehen könnte. Und das ist dann schon das, wo die Intransparenz anfängt. Ja.
Magst du ein Beispiel nennen, was sind so Betitelungen, wo ihr euch denkt, was kann das überhaupt bedeuten?
Naja, also zum Beispiel, dazu muss man verstehen, es gibt den Unterschied zwischen Anreizförderungen und Projektförderungen. Und also eine Projektförderung fördert ein konkretes Projekt und Anreizförderung fördert grob gesagt eine Entwicklung. Ja. Und gerade diese Anreizförderungen waren extrem intransparent benannt. Ich kann mich nur erinnern, OE24 hat eine Anreizförderung eingereicht, die Summe weiß ich nicht mehr genau, weil ich glaube, es war eine sechsstellige Summe, wo einfach nur OE24 im Titel stand. So, jetzt bekommt OE24 x 100.000 Euro für OE24. Da weiß ich nicht, was da dahinter steht. Der Standard hat eine eingereicht mit Standard-Anreiz-2022, glaube ich. Also jetzt nicht auf die genaue Ding festlegen, aber so ungefähr. Und dann sehe ich das und dann sagt mir das natürlich überhaupt nichts. Ne?
Ja, aber Michael, hast du zumindest auch mit dem Standard oder mit OE24 geredet, um mehr darüber zu wissen, zum Beispiel, was das bedeutete?
Genau, das war dann eben der nächste Schritt, wo wir eben zuerst versucht nachzuvollziehen, was wurde gefördert. Das war in einigen Fällen war das möglich. Zum Beispiel mit Newslettern war das möglich, mit Websites war das teilweise möglich, wo es dann Mittel und Wege gibt, wie du das anschauen kannst. Wie hat eine Website zum Beispiel vor 2 Jahren ausgeschaut? Wie schaut sie heute aus? Dann kannst du die vergleichen und dann kannst du ungefähr sehen, da ist etwas passiert. Dann kannst du dir vorstellen, okay, da steckt wahrscheinlich eine gewisse Arbeit dahinter. Und so kann man dann sehen, okay, da ist ein Projekt im Gange, da wurde ein Projekt umgesetzt und ja. Ob dann die Fördersumme adäquat ist, das ist dann nochmal was anderes, aber du kannst zumindest sehen, dass was passiert. Ja.
Vielleicht und ist das auch ein Punkt, entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, das frage ich nachher, bitte.
Nein, ich wollte nur sagen, um zu deiner Frage zurückzukommen, dort, wo das halt nicht möglich ist, wo das nicht geht, nämlich bei den allermeisten, war es dann eben so, dass wir dann gesagt haben, okay, dann müssen wir nachfragen. Also wir haben noch einen weiteren Schritt unternommen, zu dem werden wir dann auch noch kommen. Aber dann der nächste Schritt war dann einfach bei den Medienhäusern selber nachzufragen. Dazu muss man jetzt dazu sagen, wir haben nicht alle angefragt. Das hätte den Rahmen des Vorhabens gesprengt. Wir haben uns auf einige wenige Medienhäuser beschränkt. Die größeren, die relevanteren. Und um das einzuordnen von der Größenordnung, ungefähr, glaube ich, 53 Millionen wurden insgesamt vergeben und ungefähr 30 davon haben wir uns angeschaut.
Also die großen Projekte habt ihr euch angeschaut. Und was gibt es da für Ergebnisse?
Nein, noch nicht, bevor wir dorthin kommen. Wer dürfte Projekte einreichen? Also alle Medienhäuser in Österreich oder nur privat geführte? Wer dürfte da einreichen?
Es dürfen prinzipiell Medien einreichen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Es gibt offenbar relativ wenig Regelung hinsichtlich der journalistischen Qualität und Ähnlichem. Das ist auch ein wesentlicher Kritikpunkt an der Förderung, auch für mich und auch mit Experten, mit denen ich gesprochen habe, dass das Fördersystem in Österreich so inkongruent ist. Ja. Mhm. Also es ist nicht geregelt, es gibt keine einheitlichen Qualitätskriterien, gewisse Standards, ja, dass man schaut, wer darf. Das ist auch zum Beispiel ein Teil meines Artikels, ist 1,3% der gesamten Fördersumme in der Runde, die ich mir angeschaut habe, gehen an Medien im Eigentum der katholischen Kirche. Und da meine ich jetzt noch nicht die Styria Media Group, sondern wirklich sowas wie Kirchenzeitungen, Pfarrblätter etc. Ja. nicht, dass ich damit ein Problem hätte. Ich will das jetzt per se gar nicht werten. Aber wenn ein Ziel der Förderung ist, die Vielfalt des Medienstandorts Österreichs zu sichern, und da ist nur die katholische Kirche vertreten, da sind keine anderen Glaubensgemeinschaften vertreten. Also ich finde, daran sieht man ganz gut, da kann erstmal jeder einreichen. Ja? Und dann kommen wir wieder zum Problem, es ist nicht transparent, wie die Entscheidung getroffen wird, wer gefördert wird. Ja?
Ja, ich wollte noch auf etwas anderes raus. Also die zentrale These, wenn man deinen Artikel liest, ist, je größer der Kuchen, umso intransparenter die Kommunikation. Also das wäre jetzt eine große, vielleicht platte These. Gerne Widerspruch dazu. Und das Zweite, Vergleichbarkeit von Produkten und Kosten. Also das ist auch etwas, was du sehr stark in deinem Beitrag drinnen hast. Es sind eben oft ähnliche Produkte bei einer riesigen Breite an unterschiedlichen Kosten.
Ich würde das gerne ein bisschen konkretisieren, nämlich es schaut für mich von außen so aus, als wären es vergleichbare Produkte. Es ist Teil des Problems, es ist Teil der fehlenden Transparenz, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie gleich die sind. Beispiel Newsletter, das wir schon hatten. Profil-Newsletter wurde gefördert mit ungefähr 75.000 Euro, Ö24-Newsletter wurde gefördert mit 300.000 Euro. Jetzt muss man wissen, die Förderung kann maximal 50% der Gesamtkosten sein. Das heißt, wir würden sprechen von ungefähr 600.000 Euro Gesamtkosten Newsletter Ö24 und 150.000 Profil. Größenordnung, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, worauf ich hinaus möchte, ist, es kann sein, dass es einen absolut validen Grund gibt, wieso es diesen Unterschied gibt. Es ist absolut möglich. Meine These ist nicht, dass dieser Unterschied jetzt quasi einfach besteht und nicht erklärbar, also und unbegründet ist. Mein Problem ist, und da sind wir jetzt wieder bei der Intransparenz, es ist nicht nachvollziehbar.
Ja, wir spielen Musik und kommen wieder zurück auf unsere spannende Diskussion.
Parfois, on doit voir comment vivent les autres pour être reconnaissant pour ce qu'on a. Certains meurent de faim, certains sont en fuite, certains pleurent, certains vivent dans un enfer à ciel ouvert. Parfois, nous ne courons qu'après le matériel.
Hier in Radio Orange live in der Sendung Guido, zu Gast Michael Sundinger und auch jetzt Helge Farnberger. Hallo, wir sind mittendrin über den spannenden Artikel zu sprechen und eben auch über Ergebnisse. Wir waren auch mittendrin drüber zu sprechen, was denn auch diese Schwelle des Einreichens ist, wer reicht ein, wer reicht nicht ein, wer darf einreichen, wer nicht. Wir haben über die Schwelle der 50% Eigenmittel gesprochen und wir haben noch nicht ganz angerissen, aber das möchte ich jetzt noch kurz, dass ja 70% des Transformationsfonds eigentlich für die Print-Szenerie reserviert war und ist, um diese Transformation von einer Print-Kanal in eine breitere digitale Umgebung zu finanzieren. Ja, was bedeutet 50% Eigenmittel? Wie können wir uns das vorstellen?
Also mir fehlt die medienökonomische Kompetenz, um diese 50%-Quote jetzt in der Form einzuordnen. Aber ob die jetzt angemessen ist oder nicht, ja, aber wozu sie mal mit Sicherheit führt, ist, dass man kleinere Medien auf jeden Fall benachteiligt. Weil ich, wenn ich 50% Eigenmittel selber aufbringen muss, brauche ich ganz andere Finanzkraft, um gewisse Projekte umzusetzen. Und wenn man sich das anschaut auch, dann die größten Fördernehmer sind allesamt eher große Medienhäuser. Das ist der Standard, das ist Kurier, Krone etc.
Die halt, Big Players.
Die Big Players sind exakt, die Eigenmittel haben, um auch größere Projekte einzureichen. Das sei ihnen unbenommen, aber man muss sich halt bewusst sein, dass man damit dann auf jeden Fall in den Markt zumindest einmal sehr eingreift und auf jeden Fall Hürden schafft für neue Medien, um sich zu etablieren, und das am österreichischen Medienmarkt, wo das ja sowieso schon nicht super einfach ist, jetzt als neuer Player reinzukommen und mitzumischen. Ja,
ja, aber es gibt auch, Radio Orange hat auch eingereicht, oder Uli?
Ja, wir haben auch eingereicht, allerdings mit 8 weiteren Radios, damit wir überhaupt kumulativ zu diesen Eigenmitteln kommen. Also vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, es ist ein Riesenunterschied, ob sie ein gemeinnütziger Verein sind und dementsprechend auch überhaupt nicht Kapital aufbauen. Das ist ja gar nicht in dem Vereinsziel bei den nicht kommerziellen da, bei privatwirtschaftlich Organisierten auch sehr, sehr unterschiedlich, wer sind die Geldgebenden, was ist sozusagen überhaupt das Standbein. Sie haben schon vorher eben, wir haben schon vorher über größere Organisationen wie zum Beispiel die katholische Kirche gesprochen, große Organisationen, die auch Kapital haben, können sozusagen auch diese Eigenkapitalgeschichten ganz anders darstellen. Ja, und die Schwelle waren, glaube ich, 150.000 Euro, das heißt 75.000 Euro Eigenkapital, frisches Geld, wie es so schön heißt, was sozusagen nicht zweckgewidmet ist, sondern dafür frei ist. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass das eben ja eine Schwelle ist, die viele rausfallen lässt. Und vielleicht auch noch für unsere HörerInnen interessant, dass eben Online-Medien prinzipiell da gar nicht eingeschrieben waren in diese Transformationsfonds. Das heißt, wenn Medien sich schon länger auf ein reines digitales Medium reduzieren mussten, hatten die dann doppelt nichts. Ja,
so keine Chance. Oder
nein, einfach formal. Die Kriterien schließen die aus. Wie sehen Sie das oder ihr das?
Also zum einen ist es vollkommen absurd, weil ich die Early Adapter bestrafe. Ja? Das heißt, die von Anfang an eine Newsletter-Infrastruktur haben, die von Anfang an Wert auf ihren auf ihren Workflow legen, dass der auch für online funktioniert, auf ihren Online-Auftritt legen, dass der gut ausschaut, die werden dann im Endeffekt bestraft, und bestehende, die vielleicht das verschlafen oder da nicht schnell genug sind, denen wird dann nachgeholfen. Ja. Also das ist schon eigentlich absurd, dass man eine Digitalförderung macht und Online-Medien ausschließt. Ja.
Wie sehen Sie das, Helge Farnberger? Hallo, willkommen in unserem Studio. Wie sehen Sie diese Diskussion?
Ja, ich glaube, was die Digitalförderung betrifft, sehen wir ganz gut abgebildet im Kleinen, was wir bei Medienförderungen und gesamter Medienpolitik in Österreich im Großen schon länger sehen. Es gibt unterschiedliche Interessen, die man mit Medienpolitik verfolgen kann. Im Idealfall ist das Interesse, das man damit verfolgt, ein demokratiepolitisches, wo die Meinungsvielfalt gestärkt wird, wo ein gut funktionierender Mediensektor als kontrollierende Säule unserer Demokratie gefördert wird. Das ist der Idealfall. In der Praxis schaut es, glaube ich, sieht man der Digitalförderung ganz gut, öfter anders aus, nämlich dass Interessensgruppen in der Entstehung von neuen Förderschienen derartig Druck ausüben und ihre Interessen platzieren, dass am Ende sozusagen eine Karikatur des ursprünglichen Ziels rausschaut, nämlich nur neue Finanzschienen einer durchaus finanziell und ökonomisch durchgebeutelten Medienbranche, ist auch durchaus legitim zu versuchen, sein Interesse durchzusetzen und zu versuchen, neue Finanzierungsmöglichkeiten aufzustellen. Aber im Resultat wird eben nicht Medienvielfalt gefördert, weil sonst kämen Schienen wie, wie die neue Medien-Startups, die es in Österreich zum Glück immer wieder gibt, auch zum Zug. Was hier passiert ist, ist, dass sich die großen Medienhäuser mit Druck, über den Druck können wir vielleicht auch noch reden, ihre eigene Förderschiene gezimmert haben. Und die Politik ist hier zumindest eingeknickt. Und die Medienhäuser, der VÖZ, der Verband Österreichischer Zeitungsausgeber, die auch die verschiedenen Verlage, haben durchaus relativ gute Druckmöglichkeiten.
Viel Macht, ja.
Viel Macht. Ja. Und da geht es nämlich durchaus auch um sowas wie Angst. Angst der Politik vor Bestrafung. Angst der Politik vor Kampagnenjournalismus, den es in Österreich Verlagen, vor allem im Boulevard, ja regelmäßig gibt.
Ja, Helge, du bist der Gründer von Kobuk. Was ist Kobuk? Was bedeutet Kobuk?
Kobuk ist ein Medienwatchblog, Kobuk.at, wo wir im Rahmen einer Lehrveranstaltung an der FH Wien, früher am Publizistikinstitut der Uni Wien, Medienkritik üben. Das heißt, wir dokumentieren Fehler, Kampagnen, alles, was sozusagen journalistisch aus unserer Sicht schiefläuft. Wir versuchen das zu objektivieren, zu belegen. Also wir arbeiten journalistisch, wir verstehen uns aber eigentlich als Sprachrohr von Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten und tun das seit 2010. Der Name Kobuk geht zurück auf die Figur des Kobuk, des Eskimo-Dichters Kobuk von Helmut Qualtinger, den er in den Anfang der 50er Jahre erfunden hat und damit die österreichische Medienlandschaft reingelegt hat, die da reingefallen sind und dann tatsächlich berichtet haben, der Herr Kobuk kommt nach Wien, weltbekannter Eskimo-Dichter, und den gab es in Wahrheit nicht.
Ja, aber welche medienpolitische Bedingungen herrschten damals bei der Gründung von Kobuk, 2010?
Im Prinzip, was sich aus meiner Sicht geändert hat, ist uns natürlich die medienökonomische Krise, gab es damals schon, die hat sich massivst verschärft, was natürlich noch deutlich stärker geworden ist. Seit damals sind sozusagen die Vielstimmigkeit in den digitalen Medien, auch durchaus in den sozialen Medien, mit allen positiven und auch negativen Entwicklungen. Und was ich auch sehe, dass sich einzelne Verlage, einzelne Produkte, Medienprodukte in sich verändert haben. Also es ist beispielsweise Ibiza passiert in der Zwischenzeit. Das hat sich meiner Beobachtung nach auf die Kronenzeitung und auf die journalistische Ethik der Kronenzeitung ausgewirkt.
Inwiefern?
Die ganz argen Kampagnen, die wir massiv dokumentiert haben, sei es in der Berichterstattung über Sicherheitsthemen, Kriminalität, über Ausländer, über Zuwanderung, über alle möglichen Dinge, das ist nicht gut geworden. Aber die ganz argen Kampagnen sehen wir in dieser Schärfe nicht mehr. Ob das jetzt an Ibiza lag und am Kurswechsel oder vielleicht auch daran, dass durch uns und andere sozialen Medien und die Vielstimmigkeit, das einfach, früher hat man gesagt, das im TV und im Radio, das versendet sich und ein Fehler auf Papier ist morgen eh Altpapier, heute versendet sich sowas nicht mehr, sondern es wird dokumentiert. Ob das, woran das genau liegt, mag ich nicht zu sagen ohne Innenblick, aber die ganz argen und ganz wirklich Fake News Kampagnen. Es gab in der Kronenzeitung herbste Fake News Kampagnen, die augenscheinlich ganz bewusst gesetzt wurden. Es ist nicht gut geworden, aber es ist zumindest besser geworden.
Vielleicht jetzt auch zurück zu Michael und deinen Erfahrungen in der Recherche. Wie war diese Kontaktaufnahme? Du hast verschiedene Medienhäuser angerufen, 30 Millionen Volumen, das heißt, das ist eigentlich zwei Drittel des gesamten Volumens der ersten Tranche, habt ihr euch angeschaut. Was waren deine Erfahrungen mit Reaktionen und mit Informationen auf eben Rückfragen zum Transformationsfonds?
Genau, also wie schon beschrieben, war von außen nur begrenzt eben war ersichtlich, was passiert ist. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann fragen wir halt einfach nach. Und die Reaktionen waren extrem gemischt. Also von Medien, die mich eingeladen haben, mit mir gesprochen haben, offengelegt haben, was mit dem Geld passiert ist, zum Teil auch schriftlich offengelegt haben, was mit dem Geld passiert ist, muss man hier auch erwähnen, jetzt nicht nur die Qualitätsmedien, sondern auch Boulevardmedien, die sich Zeit genommen haben, bis hin zu Medien, die gar nicht reagiert haben, wo keine Antworten gekommen sind. In einem besonders hervorzuhebenden Fall wurde mir sogar telefonisch auf Nachfrage mitgeteilt, dass ich nicht mit einer Beantwortung meiner Anfrage rechnen muss. Also daran merkt man, glaube ich, ganz gut, dass einfach Transparenz in Österreich total unterschiedlich gelebt wird. Das Problem ist, wenn die Förderung intransparent ist, dann bist du auf den Goodwill der Fördernehmer angewiesen. Ja? Und manche leben das total, manche legen das total offen und manche haben diesen Anspruch an sich selber einfach nicht. Und damit müssen wir als Bürgerinnen und Bürger jetzt halt einfach leben.
Ich sehe bei deinem Artikel, dass auch eine der Medien Express war, die ihr euch angeschaut habt. Ist das richtig? Was gab es da für Ergebnisse?
Express gehört zu denen, die nicht auf meine Anfrage reagiert haben, leider. Express hat auch nicht besonders viel Volumen bezogen, sondern die haben da eigentlich nur deswegen mit reingenommen, weil es da schon einen Aufreger gab ursprünglich, weil nämlich Express ist ja per se ein Online-Medium, ja, und die sind dann quasi einen Umweg gegangen und haben über den Fernsehsender eingereicht, um da halt quasi das zu umgehen, dass sie das Online-Medium eigentlich nicht einreichen dürften, und das hat es für uns dann relevant genug gemacht, um uns das auch anzuschauen. Es blieb allerdings leider ergebnislos, ja, im Fall von Express.
Wir haben eine sehr aufdringliche Fliege momentan im Studio, die fliegt hinüber und hin und her. Wir sind zur Hälfte unserer Sendezeit. Wie würdet ihr die medienpolitische Szenerie, Herr Farnberger, Sie haben schon angesprochen, das enge Verhältnis, oder auch du, Michael, zwischen Politik und Journalismus, wie würdest du die Medienbranche in Österreich beschreiben und die vielleicht auch Besonderheiten? Du hast doch am Anfang gesagt, das ist eine besondere Mediensituation für die, die vielleicht nicht Medienpolitik oder Strukturpolitik kennen. Wie würdet ihr das beschreiben?
Ich würde zum ersten Mal sagen, zuerst ist Österreich ein sehr kleiner Medienmarkt. Der österreichische Medienmarkt ist ein Zehntel so groß wie der deutsche. Der österreichische Medienmarkt ist ungefähr so groß wie der bayerische Medienmarkt. Das allein bringt enorme ökonomische Herausforderungen mit sich. Das Zweite, was ich in Österreich beobachte, Österreich ist in der digitalen Transformation und in den anderen sozusagen Transformationsnotwendigkeiten, die sich der Medienbranche ausgesetzt sieht, international gesehen sehr weit hinten. Und jetzt kann man mutmaßen, woran das liegt. Ich möchte mal sozusagen eine These aufstellen. In Österreich ist die Politik ist die Medienlandschaft sehr stark von der Politik abhängig, auch und vor allem finanziell. Die größten Inseratenkunden des Landes geben in etwa 200 Millionen Euro pro Unternehmen und Jahr für Werbung aus. Ganz, ganz grob für Werbung. Das sind Lebensmitteleinzelhändler. Die öffentliche Hand gibt auch in dieser Größenordnung aus. Das ist ein Vielfaches umgerechnet auf die Landesgröße von dem, was die öffentliche Hand in Deutschland ausgibt. Also öffentliche Hand, dazu zählen auch die Staatsbetriebe und staatsnahen Betriebe. Die Stadt Wien sei hervorgehoben, etc. Dieses Geld, das natürlich vor allem nicht in Medienförderung ausgeschüttet wird, sondern in Form von Inseraten, wird durchaus auch dazu verwendet, wie wir mittlerweile wissen, um sich positive Berichterstattung zu erkaufen oder zumindest das zu versuchen. Das wird vielleicht in manchen Verlagen besser gelingen, in anderen weniger gut. Aber der Versuch ist da, hat aber auch die Wirkung, dass die ökonomische Notwendigkeit, sich ein bisschen zu reformieren, in Österreich viel später einsetzt und dann aber auch viel schwerer wirkt, weil es dann so plötzlich kommt. Und jetzt sind wir in der Lage, dass sehr viele Verlage in Österreich massiv Personal abbauen, und wir eigentlich schon wissen, dass die gedruckte Tageszeitung ein totales Ablaufdatum haben. Also wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren jedes Jahr den Tod einer gedruckten Tageszeitung erleben. Heuer, nächstes Jahr, das Jahr drauf. Man kann sich ausrechnen, wie lange es dauert, bis wir dann keine mehr haben. Also sprich, das macht den österreichischen Medienmarkt aus. Sehr enge Verzahnung, auch wirtschaftlich. Und das ist alles ein Zeichen, auch ein Zeichen, also der kleine Markt nicht, aber alles andere ist ein Zeichen verfehlter Medienpolitik.
Ich glaube, Gruner und Jahr hat letzten Februar, also letztes Jahr,
in Deutschland
700 Angestellte gekündigt. Ich glaube, ihr Gesamtvolumen waren 1800 Leute. Also das ist fett mehr als ein Drittel der Belegschaft wurde gekündigt. Das macht natürlich auch einen Effekt in Österreich, weil ja Österreich sehr stark von deutschem Kapital im Printmarkt abhängig ist. Ich denke, das ist auch das, was Sie vorher angesprochen haben, wenn das deutsche Kapital sozusagen die eigenen Marken im Land nicht halten kann, wird das mit einer Zeitverzögerung in Österreich dann auch sehr bald zu Geldproblemen kommen.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Guido Gespräch in der Oase, eine Sendung von Radio Orange. Und im Studio haben wir Helge Farnberger und Michael Stuntigen von Kobuk. Meine Frage in Bezug auf deinen Text, Michael, gab es Reaktionen nach der Publikation dieses Artikels?
Es gab ein paar Reaktionen auf Twitter. Der Artikel wurde wahrgenommen, was mich natürlich sehr freut. Es gab einige positive Reaktionen. Ich glaube, es ist gut, dass es diesen Artikel jetzt gibt, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass dahingeschaut wird. Ja. Und ich glaube, viele Leute haben auch den Artikel dann vielleicht repostet, gelesen, geteilt, wahrgenommen, weil es etwas Neues ist. Es gibt relativ wenig Berichterstattung über Medienpolitik, Förderpolitik in Österreich. Und da möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf die vorherige Frage bezüglich dieser Verstrickung von Medien und Politik. Zusätzlich zu den ökonomischen Auswirkungen, glaube ich, ist es auch ein kulturelles Ding bei uns in Österreich. Wir haben relativ wenig Medienjournalismus, wir haben relativ wenig kritische Selbstreflexion. Und ich glaube, es ist gut, dass das jetzt mal gemacht worden ist. Ich möchte auch das vielleicht nochmal machen. Es gibt noch die Qualitätsjournalismusförderung, die man sich auch nochmal, glaube ich, genau anschauen muss. Und ich glaube, es ist gut, dass das mehr gemacht wird. Und ja.
Ja, weniger kritische Selbstreflexion. Kobuk startete 2010. 2011 hatten wir Medienqualität mit Okto und 2017 ORF Doppelcheck. Können wir sagen, dass Kobuk diesbezüglich der Urgroßvater von all diesen medienkritischen Plattformen ist?
Ich weiß nicht, ob wir sozusagen was beigetragen haben zu den anderen Formaten, aber ich freue mich sehr, dass es sie gibt. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Notwendigkeit für medienkritische Formate. Das wäre durchaus auch etwas, was sich im ORF TV als medienkritisches Magazin, so wie es im NDR in Deutschland bereits mit ZAP gibt, was durchaus angebracht wäre. Österreich hat, mich jetzt gerade angesprochen, nicht wirklich die große Tradition in der Medienselbstkritik, die sie eigentlich bräuchte.
Warum?
Weil mich jetzt gerade gesagt, wir sind sozusagen, man steigt sich nicht gern auf die Zehen. Österreich konzentriert sich sehr, also ist per se sehr klein, aber konzentriert sich dann auch noch auf Wien. Das heißt, man kennt sich. Wenn ich heute irgendjemand medienkritisch ans Bein pinkle, dann ist das möglicherweise meine Chefin morgen oder ich bin sonst irgendwie abhängig. Und da ist der Medienmarkt einfach zu klein. Alle kennen sich, alle sind per Du. Man tut sich nicht weh gegenseitig. Und wenn man sowas macht, wie der Michi gemacht hat, sich die Förderungen anzuschauen, das kann der Michi nur, weil er nicht betroffen ist, weil er gar keine Parteienstellung hat, kein Interesse. Die Medien sollen sich selber kontrollieren, sitzen aber alle in diesem Boot.
Aber ist die Karriere von Michi jetzt gefährdet, weil du die Arbeit gemacht hast? Du bist noch ein Student.
Das hoffe ich nicht. Ich traue das der österreichischen Medienlandschaft schon zu, dass man das auch zu schätzen weiß. Und außerdem die Kirche im Dorf lassen. Also ist jetzt nichts, als hätte ich jetzt alle angepisst. Und außerdem kann man Leute auch nur dann kritisieren, wenn es eine Grundlage dafür gibt. Und ich traue zu, dass das entsprechend eingeordnet wird. Aber ich würde noch gern ergänzen, Ich glaube, auch ein Grund, warum wenig Medienjournalismus, selbstkritischer Journalismus passiert, ist, weil wir die Kultur dazu nicht haben, dass es die Menschen auch interessiert. Es gibt eine schockierende Teilnahmslosigkeit in meinen Augen gegenüber Medienpolitik in Österreich. Ich habe das, also ein Beispiel, ich habe mit jemandem aus meiner Familie auch über den Artikel gesprochen und die Reaktion war unter anderem eben so, ja, bei solchen Recherchen, da muss man aufpassen, dass man nicht die Leute dann eben so, wie du gerade gesagt hast, dann zu sehr kritisiert oder so, wo ich mir denke, das ist total interessant. Aus einer Perspektive als Bürger müsste ich das eigentlich eher schätzen. Ja? Ich müsste sagen, da macht das jemand quasi in meinem Mandat, in meinem Auftrag. Ja? Aber die Wahrnehmung ist anders, weil wir diese Watchdog-Kultur und dieses Verständnis von Journalismus in seiner Watchdog-Funktion einfach auch gar nicht haben. Und ich glaube, deswegen passiert es auch nicht so sehr.
Ja. Gibt es dazu eine These, eine Begründung? Warum ist das so, diese Art Rücksichtel, Vorsichtel und das strategische Schweigen?
Oder? Sie haben gesagt, eine gewisse Kultur, es ist sogar eine Kultur.
Also. Die Schere im Kopf.
Ja, gibt es dazu Fantasien, Arbeitsthesen dazu, warum das so ist?
Na, ich glaube, im Fall der Michi wird ganz sicher keine Nachteile am Arbeitsmarkt haben durch diesen Artikel, sondern ganz im Gegenteil. Heißt aber nicht, dass nicht manche Leute trotzdem diese Schere im Kopf haben und sich denken, lieber niemand auf die Zehen steigen. In diesem Fall vollkommen unbegründet, aber es gibt schon Fälle, nämlich dann, wo es tatsächlich ums Eingemachte geht. Also wir haben beispielsweise vor ein paar Jahren aufgedeckt eine sehr große Kampagne der Krone Salzburg im Sinne des damals wahrscheinlich heute noch größten Anzeigenkunden des Sparkonzerns, der nämlich damals den Europark, das größte Einkaufszentrum in der Stadt Salzburg, ausbauen wollte und die Politik hat die Genehmigung nicht erteilt. Und es gab eine riesengroße Kampagne gegen die Politik für den Europark, für den Sparkonzern. Wir haben das aufgezeigt und da geht es ums Eingemachte, weil wenn der größte Anzeigenkunde, da geht es wirklich um Geld. Und da glaube ich schon, dass man, wenn man sowas tut, dann geschnitten wird oder geschnitten würde, wir haben zum Glück die schöne Situation, dass wir von denen nichts wollen, aber wenn man irgendwie auch vielleicht in diesem Markt von jemandem anderen abhängig ist, dann überlegt man sich das zweimal.
Ja, wer redet gern über das Geld? Wir lesen Zeitung und schauen fern, das ist das Motto von Kobuk. Ihr seid auch im Verein. Wie finanziert sich Kobuk? Ihr habt nicht eingereicht, oder?
Wir haben nicht eingereicht. Und Kobuk ist, mittlerweile stimmt es nicht mehr ganz, aber der Großteil unserer Existenz war die Antwort auf diese Frage. Wir sind eine No-Budget-Initiative. Ja? Mhm. Geld für komplizierte Dinge. Mittlerweile stimmt es nicht mehr ganz, sondern es gibt die Möglichkeit, uns mit einem monatlichen Beitrag, 5 Euro beispielsweise, zu unterstützen. Und wir finanzieren daraus beispielsweise unsere erste angestellte Redakteurin, die Andrea Gucci, die seit kurzem bei uns eine Anstellung hat. Das ist auch eine Premiere. Bis jetzt war es so, dass sozusagen wir arbeiten sowieso ehrenamtlich, aber auch, dass die Redakteurinnen und Redakteure das im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung gemacht haben und damit auch unbezahlt. Und die technischen Kosten eines solchen Watchblogs sind ja sehr gering, wenn man weiß, was zu tun ist, und damit spart man sich das Problem im Geld.
Ja, Radio Orange, um uns auch hier kurz hineinzupressen, wird auch zumeist im Ehrenamt der Content produziert. Das heißt, an die rund 500 Radiomachende in momentan 17 verschiedenen Sprachen senden an die 220 Sendungen momentan. Das ändert sich immer wieder, weil eben alle Bürgerinnen und Menschen, die in Wien leben und eine Lust auf einen Podcast oder auf ein Sendeformat haben, sich hier in-house weiterbilden können und mit einer Idee quasi auch ins Programmgremium eine Sendereihe einreichen können. Also wir kennen das Dilemma des Ehrenamts und der Contentproduktion und bei gleichzeitig großer Leidenschaft im Inhaltlichen. Ich selber bin schon so mittelalterlich, habe halbgraue Haare und wurde so sozialisiert, dass in der Zeit ich würde sagen, 2000-Wende das die große journalistische Utopie gesät und genährt wurde, dass wir in eine Kommunikationsgesellschaft, in eine Wissensgesellschaft eintauchen, wo Journalismus eine der Schlüsselberufe sein wird. Das heißt, wir werden immer klüger, wir werden immer vernetzter, wir werden immer mehr Qualität auch produzieren und es werden immer mehr auch Menschen gut ausgebildet, gute journalistische Jobs bekommen. Heute wissen wir, ist circa 25% weniger Journalistinnen und Journalisten bezahlterweise unterwegs. Wie erlebt ihr jetzt diese momentane Transformationszeit? Helge, Sie als langjähriger Unterrichtender und Praxiskenner und du, Michael, als einer, der mit Qualitätsjournalismus im Kopf und konkreter Journalismuserfahrungen im Hintergrund. Wie erlebst du sozusagen diese Branche?
Also ich würde sagen, jetzt aus meiner Perspektive, als jemand, der am Anfang einer journalistischen Karriere steht, jetzt erste Dinge gemacht hat, aber sagen wir mal jetzt noch nicht etabliert ist oder dort ist, wo ich gern wäre. Ja. Und ich merke das viel, wenn ich mit Studienkollegen, Kolleginnen spreche, die alle irgendwo im selben Alter sind, am selben Punkt sind. Es ist auf jeden Fall so, dass es ein schwieriger Jobmarkt ist, als ich das in anderen Branchen mitbekomme. Ich glaube, ein großes Problem, glaube ich, ist, dass wir alle, die wir im Journalismus arbeiten möchten, das aus einem hohen Maß an ideologischem Antrieb tun. Ja? Wir möchten das tun. Und damit kommt dann, dass man, glaube ich, oft Arbeitsbedingungen akzeptiert, die es anderswo, wo man sich mehr bewusst ist, dass man für Geld arbeitet am Ende des Tages, das vielleicht nicht macht. Und dann, und da gibt es dann, ich habe mich mal, das ist noch nicht lange her, da habe ich mich auf ein Vollzeitpraktikum beworben.
Vollzeitpraktikum.
Für eine, nicht Folter, sondern Vollzeit, falls man das nicht klar verstanden hat. Für 100 Euro Vollzeit einen Monat. Ja. Also wow. Solche Sachen würde man in anderen Branchen nicht akzeptieren. Ich habe es auch nicht gemacht, Full Disclosure. Aber bei uns funktioniert sowas, glaube ich, weil die Menschen alle aus einem hohen Maß an Eigeninitiative arbeiten, das gerne machen, das gut machen wollen und auch oft unabhängig von Geld sagen, nein, ich möchte das einfach, ja, weil ich habe den Anspruch an mich selber und ich finde das einfach super.
Ja, Helge.
Ich glaube, es gibt eigentlich keine spannendere Zeit, um Journalismus zu machen, als die heutige. Wir haben das Wissen unserer Zeit potenziell in der Hosentasche, können wahnsinnig gut recherchieren, können leicht recherchieren, wenn man weiß, wie es geht, haben die Möglichkeit, Kontakte direkt sozusagen sofort zu erreichen, auch am anderen, auf der anderen Seite des Erdballs. Und es gibt ein unfassbare Chance für guten Journalismus bei gleichzeitiger ökonomischer Schwierigkeit. Wie finanziert sich das Ganze? Das ist das große Manko und Journalisten müssen heute fast ein bisschen unternehmerisches Können mitbringen. Also sprich die Fähigkeit, selbst für den Umsatz zu sorgen. Da gibt es manche, die können das sehr gut, die machen gut gehende Podcasts oder YouTube-Videoformate, hochjournalistisch, hochqualitativ, aber müssen sich gleichzeitig selber für die Finanzierung sorgen und können nicht einfach im Angestelltenverhältnis, wie es bis jetzt war, sozusagen sich nur auf den Journalismus konzentrieren. Das ist die Schwierigkeit der Zeit.
Ja, aber in Bezug auf Book, wenn wir zurück auf Co-Book kommen, die Finanzierung, gibt es Stellen in Österreich, die so eine Arbeit finanzieren können?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es irgendwo auch Förderungen, nur darum haben wir uns nie bemüht.
Okay, gut. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Musik spielen wir und dann kommen wir zurück. Thank you. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören Adama Diko an Szene Blues aus Burkina Faso.
Ja, wir sind schon im allerletzten Teil unserer medienpolitischen Diskussion mit unseren beiden Gästen, Helge Farnberger und Michael Sundinger von Kobuk. Wir haben über die Schwierigkeit auch der Finanzierung von journalistischen Qualitätsprodukten gesprochen. Und die Frage auch ist, ist Österreich auch zum Teil oder die LeserInnen, die HörerInnen an eine Gratiskultur gewöhnt worden? Heißt das, dass man sich schöner wohnt und schöner isst und schöner mit dem Auto spazieren geht, aber leider an den Kommunikationsaufwänden muss Mensch sparen, kauft sich wenig sozusagen an qualitätsvollen Abos oder ärgert sich, wenn sozusagen alles online nicht gratis ist. Wie sehen Sie, wie seht ihr diese Gratiskultur? In Wien stolpert man ja quasi über schlechte Zeitungen in der U-Bahn ununterbrochen. Wie seht ihr diese Gratiskultur?
Ja, ich glaube, seit der Digitalisierung, seit dem Jahr 1994, als das WWW in Österreich ankam, wurden wir sehr wohl daran gewöhnt, dass Nachrichten, manchmal auch tiefergehende und Analysen, einfach gratis verfügbar sind. Und man sieht das, dass die Anzahl der Menschen, die irgendwelche Abos zahlen, immer zurückgeht. Und vor allem sieht man es dann, wenn man sich anschaut, wer die Abos hat. Weil die Leute, die in ihrer Jugend- und Studienzeit an Abos gewöhnt wurden, haben heute noch welche. Und jüngere Kohorten haben eigentlich meistens keine. Also ich habe das oft auch in der Lehrveranstaltung gefragt. Und da haben publizistische Studierende wohlgemerkt sehr, sehr, sehr oft geantwortet, nein, ich habe gar kein Abo. Und man kann sich darüber sozusagen ärgern, dass das passiert ist, dass diese Gratiskultur eingerissen ist. Die Frage ist, ob ein früherer Fokus auf sogenannte Paywalls, also sprich die Inhalte hinter einer Zahlungswand zu verstecken, ob das was geändert hätte. Und man könnte aber auch sagen, dass jeder Inhalt, der vielleicht demokratiepolitisch relevant ist, aber hinter einer Paywall steckt, möglicherweise nicht den Impact haben wird, den er hätte, wenn er sozusagen frei verfügbar ist und sich im Internet verbreiten kann, ja, verlinkt werden kann, in sozialen Medien geteilt werden kann, diskutiert werden kann, etc. Dann ist die Frage, ob man sozusagen, ob der Demokratie nicht ein schlechter Dienst geleistet wird, wenn man Paywalls forciert. Man kann aber einfach auch den Status quo, der so ist, wie er ist, als Gegebenheit anerkennen und sich dann die Frage stellen, gut, wenn sich der Journalismus durch Mitgliedschaften, Abos und Kauf an der Trafik nicht mehr finanzieren lässt, dann wie können wir als Gesellschaft diesen Journalismus nicht dennoch finanzieren? Sozusagen als Ausgabe, die wir allgemein aus dem Steuertopf leisten, das ist wohlgemerkt eine super heikle Sache, weil mit Geld Einfluss verbunden ist. Also da muss man die Geschichten sehr stark objektivieren. Aber ich denke, es ist machbar und wir sollten diese Diskussion führen.
Michael, hast du dazu noch eine Ansicht? Wir sind aber schon relativ am Ende, also eine kurze Ansicht dazu.
Noch nicht am Ende. Ja.
Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, Journalistinnen und Journalisten, beschweren sich immer gern darüber, dass für ihre Arbeit nicht bezahlt wird. Und ich bin auch einer davon und ich finde das vollkommen okay und das gehört dazu. Ich glaube, es ist aber auch, wir haben auch ein bisschen ein Imageproblem. Gerade auch junge Leute, ich spreche aus der Perspektive von jungen Leuten, relativ jungen Leuten, ich bin 28, wir haben Netflix-Abos, wir haben Spotify-Abos, wir bezahlen für mediale Inhalte. Der Journalismus muss auch Angebote schaffen und dorthin gehen, wo junge Leute sind und sie dort abholen und mit ihrer Medienlogik und mit ihrer Mediensozialisierung arbeiten, um auch irgendwie da Angebote zu schaffen, für die man bezahlen möchte. Ich glaube, dass das möglich ist.
Vielleicht ist auch Dossier ein ganz gutes Beispiel, wie es funktionieren kann. Also eben auch für alle HörerInnen, die Dossier nicht kennen. Sie versuchen nicht nur über Schwerpunktrecherchen und eben gedruckten als auch digital verfügbaren Quellen, sondern eben auch in Theater und in Performances ihre Themen einzubringen, aber auch zum Beispiel mit Fernsehformate satirischer Art zu kooperieren. Also da gibt es sozusagen eine Fülle an Public-Private-Partnership, wie es so schön heißt.
Kann ich als Dossiermitglied der ersten Stunde nur unterstützen?
Ja, vielleicht brauchen wir in Österreich schon einen Förderungstopf für Medienwatch-Blogs.
Ja, magst du beschreiben, was das ist?
Nein, ich sage, wenn die öffentliche Hand Geld hätte für die Arbeit, die Kobo macht und andere Plattformen, damit genau diese kritische Arbeit aus der Perspektive der Zivilgesellschaft beleuchtet wird. Genau.
Ja, mit Hinblick auf unsere Zeit, wir werden nächstes Mal in einem Monat werden wir über die europäische Perspektive diskutieren für alle Hörerinnen und Hörer, die Guido weiterhören wollen. Wir werden auch diese Sendung archivieren und in der CBA, im Cultural Broadcasting Archive, zur Verfügung stellen und gerne auch mit euch verlinken, wenn ihr das wollt. Und Simon Inou.
Danke, Helge.
Du wirst auch sozusagen, hast die Technik gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir verabschieden uns.
Danke, Michael. Danke, Helge, fürs Dasein. Und wir freuen uns sehr, dass ihr diese Arbeit macht. Und wir können als Radio Orange nur unterstützen, oder?
Nein, voll. Das ist, denke ich, auch unser Antreiber, Inhalte nach vorne zu bringen. Und die Ökonomie dahinter ist ja immer eine schwierige Sache, keine Frage. Aber eben über Strukturpolitik in einem Monat, den European Media Freedom Act, werden wir eben das auch diskutieren. Das war Guido.
Gespräch in der Oase. Dankeschön.
Danke. Danke euch.
Orange aus Wien.